Ich möchte auch meinerseits alle ganz herzlich begrüßen. Und wir lesen miteinander Epheser 5, 8 bis 11. Epheser 5, 8 bis 11. Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts, denn die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit, indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist, und habt nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. Es wird uns hier gesagt, dass jeder Mensch Finsternis ist von Natur aus. Das kommt da davon her, dass jeder Mensch im Machtbereich Satans lebt, wenn er geboren wird. Und wieder wird er geprägt von der Sünde. Und die Sünde ist immer ein Stück Finsternis in unserem Leben. Und jeder Mensch ist irgendwo gefangen in dieser Finsternis und kann nicht aus dieser Finsternis rauskommen, aus eigener Kraft. Und jetzt steht hier ganz überraschend etwas. Es steht hier, einst wart ihr Finsternis, jetzt aber Licht im Herrn. Es ist unwahrscheinlich der Wechsel, der uns hier beschrieben wird. Finsternis und jetzt ein Licht. Wie ist das möglich, dass Menschen, die in der Finsternis leben, können leichter werden? Wie geht das eigentlich? Dass wir Menschen können leichter werden können, hat Gott alles in die Wege geleitet. Er hat nämlich seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde geschickt. Und Jesus hat von sich können sagen, ich bin das Licht der Welt. Und er war bereit, nachdem er nie gesündigt hat, Jesus hat nie etwas zu tun gehabt mit der Finsternis, ist er bereit, die Sünden von allen Menschen, alle finsteren Taten der Menschen stellvertretend auf sich zu nehmen. Er war schon bereit, das Gericht von Gott, das unsere Sünden nach sich gezogen hätte, am Kreuz von Golgatha über sich zu gehen. Und er ist dort gestorben an unserer Stelle und ist am dritten Tag auferstanden. Und jetzt bietet er allen Menschen die Vergebung der Sünden an. Ja, noch mehr ein neues, ewiges Leben. Und wenn wir die Geschenke annehmen, wenn wir unsere Sünden Herr Jesus bekennen, ist er der, der alle Sünden aus unserem Leben wegnimmt. Das heisst, alle Finsternis aus unserem Leben rausnimmt. Und dann können wir sagen, Herr Jesus, du verstandiger Christus, bitte nimm du Wohnung in meinem Leben inne. Und Jesus ist bereit, bei mir einzukehren. Das steht ja in Johannes 1, Vers 12. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Und wenn wir Jesus aufgenommen haben, ist das Licht von Himmel und Erde in uns inne. Und darum sind wir auch Lichter. Wir sind ein Licht, und steht hier ganz klar, im Herrn. Das heisst, mit Hilfe des Herrn. Das ist ja Dativ Instrumentalis. Also mit Hilfe des Herrn sind wir Lichter. Weil Jesus in mir inne ist, darum sind wir Lichter. Eigentlich wunderbar. Alle Finsternis aus unserem Leben rausgenommen und er das Licht in unserem Leben inne. Und jetzt steht hier, wandelt als Kinder des Lichts. Er sagt hier der Paulus, bitte, wenn ihr schon Lichter seid, dann tut auch dem entsprechend leben. Dann soll euer Leben prägt sein von diesem Licht. Und er sagt das nicht nur so theoretisch, wandelt als Kinder des Lichts, sondern er sagt im nächsten Vers gerade, wie das aussieht. Er sagt nämlich, denn die Frucht des Lichts ist lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Das Licht, das in mir wohnt, bringt Frucht in meinem Leben. Frucht hat nie etwas zu tun mit Anstrengung. Es ist ganz wichtig, wenn ihr Bäume seht, die Frucht bringen, die springen nicht in der Hostet umeinander. Die sind schön still. Frucht ist immer auf Verbindung zurückzuführen. wenn wir unser Leben dem Herr Jesus jeden Tag weihen und sagen, Herr Jesus, du darfst heute mein Leben leben, dann kann das Licht mein Leben prägen. Das Erste, was hier gesagt wird, die erste Frucht, ist Güte. Wir können unseren Nächsten, die Gott in unser Leben hineingestellt hat, das sind unsere Eltern, das sind unsere Geschwister, das sind unsere Ehepartner, unsere Kinder, die anderen Gläubigen in der Gemeinde, unsere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen am Arbeitsplatz, können wir mit Güte begegnen. Was ist das gemeint mit Güte? Wie sieht das aus? Wir können mit Rücksicht und Einfühlungsvermögen einem anderen begegnen. Nicht mehr ich stehe im Mittelpunkt, sondern ich kann den anderen ernst nehmen, wie er ist. Es ist ganz interessant, viele Menschen sagen, ich bin wieder nicht recht behandelt worden, mich hat man nicht richtig lieb gehabt, nimmt man nicht ernst und weiss nicht was aus. Immer ich. Und jetzt kehrt das um. Plötzlich ist der andere wichtiger als ich. Und das ist das Geheimnis von der Frucht vom Licht. Und noch etwas. Ich kann den anderen höher achten als mich selber. Wenn ich mit dem anderen rede, tue ich immer aufreden und nicht abreden. Sagen, dir muss ich jetzt mal etwas sagen. Es ist einfach die höchste Zeit so. Und jetzt geht es von oben gegen oben. Wie viel reden wir von oben gegen oben? Und das tut weh. So verletzen wir die anderen. Sondern, dass wir von unten gegen oben reden. Wenn wir mit unserem Ehepartner reden, dass er spürt, ich achte ihn. Ich schätze ihn, ich schaue an ihn auf und schaue nicht auf ihn ab. Wenn ich mit anderen Glaubensgeschwistern rede, dass sie spüren, das ist eine Person, die mich schätzt. Das ist jemand, der mich achtet und nicht verachtet. Ganz etwas Entscheidendes. Das Licht in meinem Leben wirkt also, dass ich den anderen schätzen kann, dass ich dem anderen zeigen kann, ja, dir gern, du bist wertvoll in meinem Leben. Das Zweite ist, das Licht wirkt in meinem Leben ein gerechtes Leben. Wie haben wir das zu verstehen? Also das Licht wirkt in meinem Leben, dass ich gerecht lebe. An was zeigt es sich in meinem Leben, dass ich gerecht lebe? Ganz einfach in dem, dass ich die 10 Gebote erfülle. Jesus in mir erfüllt durch mich die 10 Gebote. Mal das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Jesus ist bei mir das Wichtigste, das Höchste, das Zentrum in meinem Leben. Ich habe nichts lieber in meinem Leben als Jesus Christus. Es gibt nichts, wo höher steht in meinem Leben als Jesus. Das ist das erste Gebot. Du sollst keine anderes heißt. Du sollst nichts haben, das dir wichtiger ist als Jesus. Und dass uns Jesus das Wichtigste ist. Und wenn Jesus uns das Wichtigste ist, erwarten wir alle Hilfe von ihm. Und es ist selbstverständlich, dass wir nicht Horoskop durchlesen. Selbstverständlich, dass wir nicht im esoterischen Bereich irgend probieren, Hilfe zu reichen. Das sind andere Götter. Sondern, dass wir ganz klar in unserem Leben die Hilfe von Gott erwarten. Er steht im Zentrum von meinem Leben. Er ist die Mitte von meinem Leben. Und es ist auch klar, dass ich meinem Ehepartner, den ich geheiratet habe, treu bin, bis ich sterbe. Übrigens hat man das der Hochzeit versprochen. Also, wenn ihr mal um eine Hochzeit seid, ist es so, dass sie die beiden sich versprechen, einander treu zu sein bis zum Tod. Also, bei mir müssen sie das. Warum? Weil das ganz klar in der Bibel so steht. Du sollst nicht Ehe brechen. Eine Ehe ist etwas, das das Leben lang geht. Und jetzt mit Hilfe von mir, Jesus, bin ich meinem Ehepartner treu. Und zeige ihm immer wieder, ich bin gern bei dir. Zum Glück habe ich dich verwünscht. Also, das ist wunderbar. Dass du in mein Leben hineingekommen bist. Und nicht, dass ich nach einer gewissen Zeit staune, wenn ich da verwünscht habe. Sondern, dass ich einfach weiss, Gott hat mich beschenkt. Gott hat mir mich beschenkt mit dem anderen. Ich bin manchmal ein bisschen traurig, dass man als verliebt weiss man nicht, wie dumm es man tun will, und später ist man so distanziert. Also das kann ich dann schon nicht verstehen. Und wenn man Jahre geheiratet ist, kann man immer noch umarmen, schmüsseln miteinander. Also das gehört auch zum Gläubigsein. Dass man einander zeigt, ich schätze dich, ich habe dich gern, du bist wertvoll in meinem Leben. Und weiter, du sollst kein falsches Zeugnis reden wie der Nächsten. Wir sind nicht bereit, hintendurch über andere negativ zu reden. Kommt nicht in Frage, machen wir nicht. Wenn wir mit jemandem etwas zu reden haben, negativ, dann unter vier Augen. Aber nicht, dass wir sagen, oh, aber du sagst es niemandem. Also, wenn ihr weht, dass etwas möglichst schnell weitergeht, sagt nur, sagst es niemandem. Also, bitte, wir wollen nicht negativ über andere reden. Du sollst kein falsches Zeugnis reden mit deinem Nächsten. Und noch etwas, das Negative über andere bleibt besser haften als das Positive. Das ist ganz interessant. Wir behalten das Negative besser als das Positive. Wir irgendwo sind wir so angelegt, das ist merkwürdig. Statt dass wir eigentlich vor allem das Positive rausheben vom anderen, wertschätzend über einen anderen reden und ihm zeigen, du bist wertvoll, eure Gemeinde. Und weiter ist unser Leben, wenn das Licht in unserem Leben das prägende Element ist, prägt von der Wahrheit. Wir sind durch und durch wahr. Unser Denken ist wahr, unser Benehmen ist wahr. Und unser Reden ist wahr. Wir lügen niemanden an. Das ist ja sonnenklar. Also klarer geht es gar nicht mehr. Ein Gläubiger lügt niemanden an. Und es hat auch keine Halbwahrheiten. Sondern wir sind bis ins Tiefste innen wahr. Und es ist so, dass wir nichts zu verbergen haben vor unserem Ehepartner. Dass wir etwas machen und dankbar sind, wenn er es nicht merkt. Man versteckt gar nichts vor dem anderen. Und es ist auch so in der Gemeinde, wir verstecken nichts vor den anderen Gläubigen. Wir sind bis ein Bach runter wahr. Alles in uns ist wahr. Wir haben keine geheime Sünde in unserem Leben. Wir gehen nicht auf blöde Seiten im Internet. Das ist ganz klar. Machen wir nicht. Wir haben kein Doppelleben als Gläubige. Warum? Wir sind leichter vor Gott. Und ich finde das schade, wenn Gläubige plötzlich ein Doppelleben führen. Auf der einen Seite fromm, auf der anderen Seite versteckte Sünde im Leben. Das ist schade. Es heisst, unser Leben ist prägt von Wahrheit. Wir sind durch und durch wahr. Warum? Weil wir leichter sind. Jesus in uns. Jesus sagt von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wenn wir prägt sind von Jesus, von diesem Licht, sind wir auch durch und durch wahr. Wir sehen hier also wunderbare Auswirkungen von diesem Licht, aber es geht noch weiter. Wenn Jesus das Licht von Gott mein Leben prägen kann, ist es so, können wir prüfen, was für Gott wohlgefällig ist. Also wir können mit anderen Worten können wir sagen, wir schauen in unserem Alltag, was ist für Gott wohlgefällig. Wir fragen uns, was will Gott eigentlich? Und es heisst, hier sind wir in der Lage, das zu prüfen, indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Was ist vor Gott wohlgefällig? Vor Gott wohlgefällig ist, dass wir all das, was wir im Alltag machen, letztlich für Jesus tun. Alles, was wir für Jesus tun, wird uns einst im Himmel belohnt. Und darum ist es so, dass die Hausfrauen für Jesus kochen, für Jesus putzen, für Jesus wieder im Bad schauen, dass alles gewaschen ist und gemacht ist, für Jesus. Schau, die Teil tun das immer für einen anderen und sagen, ja, zu wenig Dankbarkeit. Jetzt kochen ich die ganze Zeit und schon mühsam. Und gehen wieder das Gleiche. Nein, für Jesus tun wir das. Tut alles von Herzen aus dem Herrn und nicht den Menschen. Und Jesus wird mir später im Himmel sagen, du hast etwa 1000 Mal für mich gekocht. Und ich würde sagen, du also, ich hatte dich nie am Tisch gehabt. Wird er sagen, alles, was du für mich da hast auf dieser Erde, das werde ich dir einst belohnen im Himmel. Es ist doch schade, wenn wir das vergessen. Wenn wir einfach nur in unserer Arbeit stehen oder immer jammern, immer danken mir recht, dass ich das lehre umdenken. Und dass ich lehre, meine Arbeit für Gott tun. Und auch wir Männer, unserem Arbeitsplatz. Wir arbeiten für Jesus, natürlich auch noch ein bisschen für einen Lohn zwischen, aber einfach letztlich machen wir es für Jesus. Und noch etwas, wenn wir die Sache für Jesus machen, behalten wir die Freude der Arbeit. Das ist, dann gehört die Arbeit irgendwie freudlos. Sie machen die Arbeit, das muss ich sehen, das mache ich schon jahrelang und irgendwo. Aber wenn ich das für Jesus tue, behalte ich die Freude. Das ist doch etwas Wunderschönes, wenn ich mit Schuss einen Arbeitsplatz gehe und sage, du, ich habe heute wieder den ganzen Tag für Jesus geschaffen. Das ist der flott. Übrigens, wenn man das macht, ist man auch fleissig. Gläubige Leute sind fleissige Leute. Warum? Weil sie für Jesus arbeiten. Weil sie für Jesus das machen. Das ist ganz interessant, dass sie das tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Und weiter ist vor Gott wohlgefällig, dass sie mich einsetzen für den Bau der Gemeinde Jesu. Die Gemeinde ist in unserer heilsgeschichtlichen Zeit, in der wir leben, für Gott das allerwichtigste. Wir wissen ja, es gibt verschiedene heilsgeschichtliche Phasen. Es hat die heilsgeschichtliche Phase vom Volk Israel. Leider haben sie ja nachher gekreuzigt und ihn abgelehnt. Und jetzt leben wir in der heilsgeschichtlichen Zeit der Gemeinde Jesu. Die hat mit Pfingsten angefangen und wird mit der Entrückung aufhören. Und dann ist die Zeit abgeschlossen. Und alle die, die zur Gemeinde gehören, werden einmal im neuen Himmel, auf der neuen Erde, im neuen Jerusalem, in dieser wunderbar goldigen Stadt wohnen. Das ist der Flott, dass man also dort wohnen kann. Das ist wunderbar. Aber es ist einfach ein heiss. Und nachher kommt die heissgeschichtliche Zeit vom tausendjährigen Reich, wo alle Völker auf der Erde gläubig werden. Wo alle Menschen auf der Erde gläubig werden. Wo Jesus selber regiert auf der Erde. Das ist die nächste heissgeschichtliche Zeit. Und jetzt leben wir heute in der heissgeschichtlichen Zeit der Gemeinde. Und das Wichtigste ist, dass wir investieren in unsere Gemeinde. Denn Gemeinde ist etwas Ewiges. All das, was ihr sonst investiert, das wird jemand anders übernehmen und weiterführen. Was ihr in die Gemeinde investiert, bleibt, hat ewigen Bestand. Ewig Bestand. Also, was ihr hier in die FWG Ephretika investiert, das wird in alle Ewigkeit bleiben. Das ist der Flott. Also, wenn wir uns in die Gemeinde investieren, investieren wir uns in etwas Ewiges. Alles andere ist zeitlich begrenzt, wo wir uns investieren. Aber die Gemeinde nicht. Wenn ich mithilfe in der Gemeinde, wenn ich mich einsetze in der Gemeinde und ganz entscheidend wichtig ist, betet hier für die Gemeinde. Betet für Stefan Kim und seine liebe Frau und Kinder. Für die Ältesten hier in dieser Gemeinde. Für die, die mithelfen in dieser Gemeinde. Bitte betet jeden Tag hier für die Gemeinde. Ich bin dankbar für die, die das machen. Übrigens, ich komme jeden zweiten Tag hier vorbei bei dieser Gemeinde und bete für recht viele Leute, kennen ja noch immer recht viele Leute da, und bete hier für die Gemeinde. Dass Gott euch weiter segnet. Und ich habe riesige Freude an dem neuen Saal, den ihr da habt. Und es hat noch Platz gesehen. Also, es können sich schon noch ein paar bekehren. Also, ja. Und dass Gott hier euch weiter segnet, das ist mein Anliegen, aber es sollte euer Anliegen sein. Dass die betet und noch etwas ja gesehen hat in der Gebetsstunde, am Dienstag am Abend habe ich gelesen. Ich habe Freude, wenn so viele Leute in der Gebetsstunde wären wie heute in der Predigt. Das wäre der Flott. Also, ich sage, eine Gemeinde hat ihre Kraft im Gebet. Denn wo zwei oder drei eins werden, worum sie bitten, wie geht es weiter, soll ihnen werden. Stell mir sie vor, eine betende Gemeinde. Was das für eine Kraft ist. Wenn wir miteinander vor Gott kommen, die erste Gemeinde, die sie zusammen gebetet hat, hat sich der Boden bewegt. Also, das wäre schon flott, wenn wir beten zusammen und dann würde sich der Boden wieder bewegen. Als Zeichen, dass Gott hat gesagt, dann mache ich etwas vom Flottesten überhaupt. Das Gebet, da können wir nämlich den Arm Gottes bewegen. Dass er aus der Unsichtbarkeit in die Sichtbarkeit hineingreift. Wunderbar. Und nachher sollen wir uns mit unseren Gaben einsetzen in der Gemeinde. Und ich möchte all denen, die hier mithelfen in dieser Gemeinde, sei es im Kinderhütendienst oder in der Sonntagsschule oder in der Jungschar oder in der Jugendgruppe oder in der Seniorenarbeit, möchte ich ganz, ganz herzlich danken. Wisst ihr, letztlich investiert ihr euch in Jesus, denn die Gemeinde ist der Leib vom Herrn Jesus. Der Kopf ist leider im Himmel, aber der Rest ist noch hier auf der Erde. Aber wenn wir etwas machen für die Gemeinde, machen wir das ja für Jesus. Wenn man etwas macht für mein Leib, ist das auch für den Kopf. Das gehört irgendwie zusammen. Und darum, also ich möchte allen ganz herzlich danken, wenn ihr euch investiert. Und auch denen, die im musikalischen Bereich mithelfen. Vielen Dank für eure Lieder heute Morgen. Also ganz, ganz herzlichen Dank. Auch die, die im technischen Bereich helfen. Vielen Dank. Das braucht es einfach. Ganz herzlich Dank. Ich freue mich für alle die, die sich investieren in dieser Gemeinde. Und denen, die sich noch nicht investieren, sage ich, überlege doch mal, was ihr machen könntet. Wo ihr euch in Liebe Jesu könnt investieren könnt. In etwas Ewiges in euch investieren. Ja, es ist wunderbar. Das ist Gott wohlgefällig. Wenn ihr euch in die Gemeinde investiert, könnt ihr Jesus euch am liebsten umarmen und sagen, weisst du, du machst das, was ich wohlgefallen habe dran. Du machst das, was mich enorm freut, dass du das machst. Und noch etwas, wo Gott wohlgefällig ist, ist, wenn wir verlorene Menschen suchen, zu Jesus zu führen. Vielleicht habt ihr eine Schwester, die noch nicht gläubig ist. Vielleicht habt ihr einen Bruder, der noch nicht gläubig ist. Darf ich euch bitten, jeden Tag für die Schwester und den Bruder zu beten. Und vielleicht ist mal ein evangelistischer Anlass hier. Und dann schleife ich sie her. Und dann schaue ich, dass sie das Wort Gottes dass sie angesprochen werden und sie können entscheiden für Herr Jesus. Oder vielleicht ist es so, dass ein Kind von euch noch nicht gläubig ist. Bitte betet für das Kind, dass es zurückkehrt zu Jesus, dass es Jesus finden kann. Ich möchte euch mal fragen, für wie viele ungläubige Leute betet ihr jeden Tag? Dass sie Jesus finden können. Das ist unser Auftrag. Das ist Gott wohlgefällig. Wenn wir ringen um verlorene Menschen, wenn wir uns einsetzen für verlorene Menschen. Eigentlich ist das das Allerwichtigste. Wisst ihr, dass wenn wir mal einst in den Himmel kommen, dass wir mit Garbe in den Himmel kommen. Und sagen, schau, Herr Jesus, danke, habe ich für diesen Menschen dürfen sagen sie für diesen Menschen. Und den Eltern möchte ich mal sagen, die eigentlichen Garben sind eure Kinder. Bitte führt eure Kinder zu Jesus. Das ist die grösste Aufgabe, die grösste Erweckung, die wir hätten in der Schweiz, wäre, wenn alle Kinder aus gläubigen Familien gläubig wären und nachher in die Gemeinde kämen. Die beten immer für Erweckung. Ich tue es aber ein bisschen abändern. Ich tue aber sagen, Herr Jesus, schenk, dass die gläubigen Eltern ihre Kinder zu Jesus führen und dass die später treu die Gemeinde besuchen. Denn das ist die grösste Erweckung, die wir in unserem Land haben können. Stell mir sie vor, wie alle Kinder von gläubigen Familien gläubig wären, das Saal wäre übervoll. Stell mir sie vor. Wir müssen unbedingt für unsere nachwachsende Jugend beten. Dass sie begeistert sind von Jesus, dass sie begeistert sind von der Gemeinde Jesu. Dass sie etwas bewegen. Ja, oben als Dozent, wenn die neuen Studenten da waren, fragt, wer kommt aus gläubigem Elternhaus? Ich muss sagen, etwa 90% von allen haben die Hand aufgehabt. Aus den gläubigen Elternhäusern kommen die neuen Pastoren, nur dass ihr das wisst. Aus den gläubigen Elternhäusern kommen die neuen Ältesten der Gemeinde. Aus den gläubigen Elternhäusern kommen die Missionare und Missionarinnen, die nachher in die weltweite Mission kommen. Und wenn wir die Kinder verlieren, verlieren wir die zukünftigen Pastoren, die zukünftigen Missionare, die künftige Elite der Gemeinde. Wenn ich aber so Kinder sehe, dass rumspringen, so in der Sonntagsschule denke, das gibt mal einen Ältesten, das ist ein Missionar, das gibt einen Pastor und so. Das, wenn man denkt, das ist ja die Gemeinde von morgen. Wir denken manchmal, dass sie einfach die Kinder die obermühsam sind. Nichts, die sind nicht obermühsam. Das ist gemein von morgen. Bitte, bitte, denke daran. Das ist gemein von morgen. Und wir wollen die gewinnen für Herr Jesus, dass die später etwas bewegen können. Ich muss sagen, dass ich so treu Jesus nachfolge, das habe ich meinen Eltern zu verdanken. Ich hatte vorbildliche Eltern, die mir den Glauben vorgelebt haben. Und als ich nur einen Wunsch hatte, schon als Bub, Ich will einmal dem Jesus dienen, der meinen Eltern dienen. Ich möchte mal leben wie meine Eltern. Das wollte ich. Und Gott hat, ja, schön gewesen. Also, wie Gott dann mein Leben geführt hat. Aus einem Ansporn raus von gläubigen Eltern. Ja, dass Gott Wohlgefällige tun. Und jetzt steht hier abschließend noch ein Satz. Und hab nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. Es ist so, dass wir Phasen haben im Leben, wo wir so richtig gläubig sind, 100%. Wo wir treu Jesus nachfolgen, wo wir ihn über alles gern haben, wo wir uns investieren. Und dann gibt es Phasen, wo wir irgendwo wie gleichgültig sind. Und das ist das, was mich manchmal als Pastor enorm bewegt, bis zu Tränen berührt. Dass es Gläubige gibt, die nicht jeden Tag die Bibel lesen und nicht jeden Tag beten. Das ist das Selbstverständlichste vom Gläubigen, dass wir jeden Tag die Bibel lesen und dass wir jeden Tag beten. Alles andere ist komisch. Warum? Ich rede jeden Tag mit meiner Frau, der Christin. Jeden Tag. Ich sage nicht, komm, jetzt lassen wir mal einen Tag raus. Wir haben jetzt alles gesagt, wo wir müssen. Nicht. Ich sage euch, mit der Christin zu reden, das ist wunderschön. Manchmal ist gar nicht so wichtig, was sie sagt. Wichtig ist, dass sie redet, oder? Wenn ich an ihre Augen schaue, und das ist so schön, so schön. Und die Teil sagen, du musst jeden Tag die Bibel lesen. Das ist das Gleiche, wie wenn ich würde sagen, du musst jeden Tag auf Christina hören. Nein, das ist doch die Stimme von Gott. Ich muss sagen, ich lese jeden Tag ein Kapitel. Und manchmal habe ich Tränen, dass der ewig heilige Gott mit dem kleinen Armin Murhofer, der war wunderbar, redet. Das meiste kenne ich schon, weil ich die Bibel schon mehrmals durchgelesen habe. Aber es macht doch nichts. Christine sagt mir auch nicht nur Sachen, die neu sind. Die sagt mir manchmal Zeug, die sagt Essen und nachher weiss ich so lange. Ja, die hat schon manchmal gesagt, man soll essen. Also. Man will doch die Bibel nicht nur immer lesen und sagen, ich will etwas Neues wissen aus der Bibel, sondern ich will angesprochen sein von Gott. Das ist das Entscheidende. Und jetzt muss ich euch etwas sagen. Wer das gewöhnliche Reden Gottes nicht mehr gehört, gehört auch das außergewöhnliche Reden Gottes nicht mehr. Manchmal hat mir Gott ganz etwas außergewöhnlich zu sagen. Und ich die Bibel lese, und ich bin zutiefst berührt. Und ich muss sagen, ich bin zutiefst bewegt, was du mir jetzt gesagt hast, Herr Jesus. Und dann ist es wieder gewöhnlich. Und dann wird es wieder außergewöhnlich. Und genau so ist das in der Ehe auch. Man redet gewöhnliche Sachen und plötzlich sagt die Christin im Platz. Und dann kommt etwas Außergewöhnliches. Wer das gewöhnliche Reden Gottes nicht mehr gehört, gehört auch das außergewöhnliche Reden Gottes nicht mehr. Und dann wollen wir auch mit Gott reden. Nicht nur Gott redet mit uns, sondern wir mit ihm. Und darum beten wir jeden Tag. Das ist doch ganz klar. Jeden Tag beten. Und jetzt gibt es Gläubige, die sind bei mir in Seelsorge. Und dann wagen ich auch zuerst eine Frage zu stellen. Also wenn ihr mal kommt, wisst ihr schon, wie die Frage heisst. Wann hast du das letzte Mal die Bibel gelesen und gebetet? Man könnte ja sagen, die werden mir sagen, heute. Aber ich bekomme manchmal total andere Antworten. Und das tut mir manchmal weh, dass ich fast nicht weiterreden kann. Das ist doch das Selbstverständlichste, was wir machen. Jeden Tag auf die Stimme Gottes hören und mit ihm reden im Gebet. Wisst ihr, wenn das nicht der Fall ist, entsteht eine Distanz zwischen mir und Gott. Und dann fange ich an, Sünden tot im Leben. Und es tut mir nicht mehr weh. Ich spüre nicht mehr, dass ich dem Herrn Jesus weh tue, wenn ich sündige. Man spürt es nicht mehr. Es ist eine Distanz da. Und ja, ein Wunsch, dass in eurem Leben keine Distanz entsteht zwischen Jesus und euch. Dass ihr euch treu Zeit nehmt zum Bibellesen und zum Gebet. Und noch etwas. Es braucht nicht nur ein Solo-Christentum, es braucht auch, dass andere Gläubige für mich beten. Und ich hätte die Freude, wenn für euch hier in dieser Gemeinde Minimum jeden Tag 5 für euch würde beten. Sonst schaut mal so ein bisschen, Leute organisieren, die für euch beten. Es ist wichtig, ich habe eine ganze Liste, ich bin in Zürich in der Gemeinde, Ich habe von allen eine Liste. Ich bete jeden Tag für alle beten. Früher war ich noch zu Aarau und dann bete ich noch für alle Aarauer beten. Kennen die ja noch. Es geht ein bisschen lang, aber es macht nichts. Aber wisst ihr, der grösste Liebesdienst, den wir jemandem tun können, ist für ihn beten. Es gibt keinen grösseren Liebesdienst. Und bitte betet hier füreinander in dieser Gemeinde. Betet füreinander. Tragt einander vor Gott. Aber dass man einander tragen kann vor Gott, muss man treu Gemeindeanlässe besuchen. Und es gibt Teile, die kommen ab und zu schauen, ob der Pfarrer noch lebt. Das ist nicht gut. Also, übrigens könnte man das so in der Zeitung nachlesen. Also, es ist schade, wenn Teile so selten den Gottesdienst besuchen. Nicht können weitergeführt werden im Glauben. Nicht angesprochen werden durch die Verkündigung. Und wenn man nicht mehr eingebettet ist in eine Gemeinde, auf das Mal fängt man Sünde an von im Leben. Wisst ihr, ich möchte sagen, eine Sünde, die mich gern besonders bewegt bei den Gläubigen, ist Unversöhnlichkeit. Dass man sagt, mit dieser Person rede ich nicht mehr. Die Armin, jetzt sagen die, die hat mich so verletzt. Soll ich mal sagen, was die mir gesagt hat? Mit dieser rede ich nicht mehr. Fertig. Nicht mehr. Ich habe genug von, und er will sich erst noch super fromm sein, oder? Das kommt dann noch dazu. Und wir wagen, jemandem etwas nachzutragen. Ich finde das etwas vom traurigsten unter Gläubigen überhaupt. Denn es steht im Unser Vater, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Ja, habe den Leuten gesagt, du es nicht mehr beten, sonst sagst du, Gott soll dir auch nicht vergeben, weil du auch nicht vergisst. Haben wir all denen vergeben, die uns schuldig geworden sind? Gerade die älteren Geschwister hier wissen um Menschen, die ihnen schuldig geworden sind. Haben wir ihnen vergeben? Oder haben wir die Sünde von der Unversöhnlichkeit in uns? Oder Teil tut die Sünde, dass sie im Internet auf Seiten gehen, wo sie ganz genau wissen, das ist nicht recht. Was sie jetzt machen, ist nicht recht vor Gott. Das ist Sünde. Und gehen immer wieder auf die Seite. Sei es Porno-Seite oder sonst etwas. Und man schaut es immer wieder an. Das ist Sünde. Und andere tun eine Sucht im Leben. Irgendeine Sucht plötzlich. Und meinen, das dürfen wir als Gläubige. Das gehört einfach dazu. Und ich muss sagen, dann verliere ich den Lichtglanz Gottes in eurem Leben. Die Sünde verlöscht das Licht von Jesus. Ich finde das total traurig. Dass Menschen plötzlich Gläubige wie der Sünde im Leben tun. Und jetzt sagt der Paulus, wenn ihr das machen solltet, bitte stell die Sünde bloß. Geht in die Seelsorge und tut das mal bekennen. Ihr könnt zu einem Seelsorger gehen oder zur Seelsorgerin und dann tut ihr das mal bekennen, damit es dir wieder leichter wird. Es ist wieder Finsternis in euer Leben hineinkommen. Und wir können nicht Licht und Finsternis miteinander verbinden. Geht nicht. Sondern man soll ganz klar ein Nein haben zur Sünde. Dass wir ab und zu als Gläubige sündigen, das kennt die Bibel. Aber dass wir Sünde dulden, das kennt die Bibel nicht. Dass wir sogar in einer Sucht leben, das kennt die Bibel nicht. Sondern wir wollen alle Sünden bloßstellen und wieder sagen, hey Jesus, es tut mir leid, reinige du mit dem heiligen Blut. Ich möchte wieder ein Licht sein hier auf dieser Erde. Zusammenfassend haben wir gesehen, von Natur aus sind wir Finsternis. Wenn wir aber Jesus in unsere Sünde bringen und Jesus bewusst in unser Leben aufnehmen, werden wir leichter. Und das Lichtsein zeigt sich darin, dass ich meinen Nächsten mit Güte begegne. Sie wertschätzen, mit Dankbarkeit. Stellen Sie sich vor, die junge Leute, die ihren Eltern sagen, danke für alles, was ihr macht. Den Geschwistern mit Wertschätzung und Liebe begegnen. Einem Ehepartner mit Wertschätzung und Liebe begegnen. Dass wir die 10 Gebote einhalten. Dass wir ganz klar nach dem Gebot Gottes leben. Und dass wir durch und durch wahr sind. Alles an uns ist wahr. Wir können kein Doppelleben, wir sind wahr. Und dann fragen wir nach dem Willen Gottes. Stellen wir sich vor, ich sage gegen junge Leute oder ältere Leute, die jeden Tag sagen, hey Jesus, ja, einen Wunsch heute die Willen zu tun. Das ist das Schönste, was ich nur hören kann. Und dass wir nachher alles den ganzen Tag für Jesus tun. Und dass wir uns jetzt einsetzen für die Gemeinde. Dass wir beten für die Gemeinde. Dass wir beten mit der Gemeinde. Dass wir einfach da sind für die Gemeinde. Und sagen, hey Jesus, ich will mithelfen, die Gemeinde bauen, geht hier in Efredik. Dass hier ein Segen in die Ortschaft rausgehen kann. Und das Dritte, ich will mithelfen, verlorene Menschen retten. Vielleicht meine Schwester, mein Bruder, mein Mitarbeiter am Arbeitsplatz. Es war so, dass ich eine Beerdigung hatte. Und ich habe ganz klar erzählt, wie der Mann sich bekehrt hat, eine Wiedergeburt erlebt hat. Kommt sein Mitarbeiter, der mit ihm zusammengearbeitet hat, und hat gesagt, stimmt das alles, was er gesagt hat? Er hat gesagt, doch, das stimmt. Hat er gesagt, ich möchte mich jetzt gerade bekehren. Hast du Tränen ausgebrochen? Also, es war ein bisschen Beerdigung, es war ein bisschen behindert, aber es war so gesehen. Er hat gerade jetzt wohl bekehren. Und er hat gesagt, ich hätte mich schon lange bekehrt, wenn mir jemand geholfen hätte. Er hat mich zu tiefst berührt. Wissen unsere Mitarbeiter, dass wir gläubig sind? Haben wir ihnen schon mal gesagt, dass sie Jesus brauchen? Können sie oder werden sie uns in der Ewigkeit anklagen und sagen, du hast mit mir zusammengearbeitet, du hast mir nie den Weg zu Jesus erklärt. Ich habe es nie gehört von dir. Dass wir das ihm wohlgefällige tun. Und vor allem, dass wir keine Sünde im Leben dulden. Und dass wir treu Gemeinschaft pflegen mit Jesus im Gebet und im Bibellesen. Und dass wir auch Gemeindeanlässe treu besuchen und für andere beten. Am liebsten würde ich jedes Mal fragen, für wie viel aus dieser Gemeinde betest du jeden Tag? Aber ich wage es nicht. Also, ja, aber eigentlich müsste ich es schon können sagen, Minimum 10. Aber so einfach, dass wir füreinander beten hier in dieser Gemeinde. Gott möge das schenken. Amen. Wir beten. Hey Jesus Christus, ich danke dir für dein wunderbare Wort, das so klar, so super ist. Und dass wir dürfen leichter sein durch dich, Herr Jesus. Ich kann nur staunen. Und dass du in uns wirkst, dass wir unseren Nächsten mit Güte, mit Liebe, Wertschätzung begegnen können. Dass wir deine Gebote, deine 10 Gebote erfüllen können und unserem Ehepartner treu sind bis zum Tod. Ich danke dir dafür. Und ich danke dir dafür, dass wir durch und durch wahr sein können. Weil du uns da dazu hilfst und dass wir das vor dir wohlgefällige dürfen tun. Dass wir uns lehren, alles für dich tun, Herr Jesus. Dass wir mithelfen, hier die Gemeinde bauen. Ja, ich bitte dich jetzt gerade an dieser Stelle, segne Stefan Kim. Segne ihn und seine liebe Frau und seine Kinder, Dominik und Joshua. Bitte segne uns. Und ich danke dir, dass du über dieser Gemeinde wachst. Und die Ältesten, alle die hier mithelfen, bitte, bitte, segne die Gemeinde. Und bitte schenk, dass wir doch mithelfen, verlorene Menschen zu retten. Und vor allem, dass wir keine Sünde im Leben dulden. Und dass wir jeden Tag wieder Zeit haben, dein Wort zu hören, mit dir zu reden im Gebet. Dass wir die anderen Gläubigen tragen im Gebet. Dass wir deinen Auftrag erfüllen. Segne die Gemeinde, Herr Jesus. Bitte schenkt, dass wir wirklich leichter sind. Amen.